Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Digitech-Podcasts. In dieser Folge wird es um Handys gehen, alles weitere später. Erstmal stelle ich die Gesprächspartner vor. Und zwar, Sie und ihr kennt alle schon Alexander Armbruster.
Hallo Carsten.
Alexander aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und heute zu Gast Marco Detweiler. Hallo Marco.
Hallo Carsten.
Marco ist einer unserer Technikexperten aus der Technik- und Motor-Wirtschaftsredaktion und da neben vielen anderen Themen unter anderem auch sehr intensiv mit Handytechnik, Handytechnologie beschäftigt. Mein Name ist Carsten Knob aus der FAZ.net-Redaktion und das Thema Handy, ja, also es ist in aller Hände sozusagen. Wir legen es eigentlich kaum noch weg. Also jetzt zum Aufnehmen dieses Podcasts schon, aber ansonsten hat man so ein Ding ja eigentlich ständig in der Hand. Und Marco, wenn ich das sagen darf, du hast in der Regel kein Apple-Handy in der Hand, richtig?
Das ist korrekt, seit mehreren Jahren, dafür mehrere Android-Geräte pro Jahr zum Testen. So alle 3 bis 4 Monate kann man durchwechseln, weil dann die nächste Vorstellung ist. Und deswegen gucke ich zwar aus beruflichen Gründen ab und zu auf iOS, habe auch zu Hause ein iPad, aber als Handy ausschließlich Android-Gerät.
Und vielleicht als einen Einschub, nur zur Erklärung für alle, die die Worte zum ersten Mal gehört haben. Android heißt ein Betriebssystem, das auf sehr vielen Handys installiert ist und die überwiegende Mehrheit der Handys auf dieser Welt betreibt. Und iOS ist die Konkurrenz sozusagen, die von Apple angeboten wird. Android stammt aus dem Hause Google. Aber ich wollte noch einmal zurückkommen, Marco, was macht denn eigentlich ein gutes Handy aus? Wenn ich jetzt heute mir ein Handy kaufen würde, nach welchen Kriterien soll ich es denn aussuchen?
Die große Frage ist natürlich immer, wie viel man ausgeben will. Nehmen wir mal an, da ist die Grenze nach oben offen. Dann würde ich auf 2 Dinge achten. Das ist auf das Display. Mittlerweile hat man in der Regel sehr große Geräte bis zu 6 Zoll. Und die Qualität des Displays ist in der Regel auch ziemlich gut. Und das zweite ist die Kamera. Darauf legen die Hersteller besonders Wert. Und wie ich jetzt im Urlaub gemerkt habe, ersetzt für mich persönlich eine gute Kamera, auch eine Kompaktkamera, zum Teil sogar eine Spiegelreflex. Jetzt kriege ich zwar Haue, aber ich habe ausschließlich mit einem Smartphone fotografiert und da würde ich viel Wert drauf legen. Wo ich weniger Wert drauf legen würde, ist auf Prozessor zum Beispiel oder Arbeitsspeicher. Wenn man nicht viel spielt oder sowas, dann reicht dann Standardausrüstung für die normalen Sachen wie Mailen, Surfen, Kalendereinträgen machen und so weiter.
Weißt du was, Alexander, du machst in dieser Runde einfach mal so ein bisschen die Rolle des Erklärbärs. Ja? Wenn du irgendwie über was stolperst, wo Marco und ich ein bisschen zu sehr irgendwie jetzt ins Fachsimpeln geraten, dann gerätst du einfach voll dazwischen und sagst, ey, was ist denn das? Ja, das wäre doch vielleicht ein ganz guter Plan.
Ja. Oder wenn wir was nicht wissen, dann fragen wir auch dich.
Genau, also die meistverkauften Telefone sind Android-Telefone. Da steht zwar nirgendwo Android drauf, aber sag doch mal so 2, 3 Marken, von denen diese Telefone üblicherweise kommen.
Also Samsung ist natürlich der bekannteste. Dann holt Huawei mächtig auf. Sony ist in Deutschland noch ganz gut im Geschäft und dann hört man immer wieder Marken aus China. Huawei ist zwar auch aus China, aber eher unbekanntere wie Xiaomi oder sowas. Und wer jetzt auch versucht, sich zu etablieren in der Oberklasse, ist Google selbst mit seinem eigenen Pixel. Und dann hat man noch zum Beispiel OnePlus, auch eine chinesische Marke, die ist jetzt im Kommen. Also der Markt ist ziemlich groß. Und so die bekanntesten sind schon, würde ich sagen, Samsung, Huawei und hier in Deutschland auch noch Sony.
Das ist ja eine unvorstellbare Produktvielfalt. Ja, der Apple-Kunde, der latscht in den Apple-Laden und kauft das neueste iPhone oder eins unten drunter und dann ist er irgendwie bedient. Ob gut oder schlecht, lassen wir jetzt hier einfach mal dahingestellt. Aber wenn ich jetzt in diesen Android-Markt reingehe, das ist ja schon wirklich krass, wie man sich da vorher informieren müsste, um dann wirklich das richtige Handy für sich rauszufischen.
man kann sich's einfach machen und viel Geld ausgeben, sich einfach immer das Oberklassegerät von den Herstellern kauft. Da macht man eigentlich nichts falsch. Die nehmen sich nicht viel. Schwieriger wird's, glaube ich, wenn man in die Mittelklasse geht oder sogar in die Einsteigerklasse. Aber selbst da ist mittlerweile so, dass gerade Nokia jetzt wieder am Kommen ist und bietet für wenige 100 Euro gute Geräte an.
Also auch da geht es schon los. Man kann wenn man jetzt ganz wenig Geld ausgeben will, was kann man da ausgeben und was kostet denn ein ganz teures Oberklasse?
Also es gibt ein Android-Einsteigergerät von Nokia, das kostet 100 Euro und das hat sogar einen austauschbaren Akku. Das hat ein besonderes Betriebssystem, Android Go. Das haben wir auch schon getestet, das ist ordentlich. Es ist klein, aber man kann das als Smartphone benutzen. Man kann natürlich jetzt nicht die super Urlaubsfotos machen, aber es funktioniert und läuft. Oberklasse ist natürlich bei 1000 oder jenseits der 1000, da komme ich dann hin mit so einem 120, mit einem Huawei P20 Pro oder mit dem S9 Plus oder auch mit dem gerade vorgestellten Note 9. Also das ist so diese Oberklasse, ich sag mal um die 1000 Euro, je nach internen Speicher.
Aber man bekommt bei Android auch schon für 500 Euro ein richtig, richtig gutes Gerät.
Der Trick ist eigentlich für die sozusagen Nerds, ist das zwar jetzt so kein Verfahren, aber wenn man so ein Jahr wartet oder zwei, dann gehen gerade so Top-Geräte wie die Galaxy von Samsung, die gehen dann mehrere hundert Euro runter. Und dann sollte man zuschlagen. Also gerade jetzt liest man immer wieder, dass das S8 ein Schnäppchen ist. Das ist eins unter dem aktuellen S9 von Samsung. Und das ist eigentlich ganz guter Trick, weil gerade da in dem Bereich sind die Unterschiede nicht so groß. Das S8 oder S8 Plus super Gerät und ich habe jetzt nicht gerade geguckt, aber vielleicht kriegt man das schon für 500-600 Euro und dann sollte man da auf jeden Fall zuschlagen.
Nun ist es ja so, und da muss gleich Alexander wieder intervenieren, wenn es ihm zu viel wird. Android ist ja nur der Oberbegriff. Es gibt ja verschiedene Programmversionen von Android. Also wenn ich dann auf so eine Packung gucke, kann da sein, dass da ein 8.0-System drauf ist. Oder es kann sein, dass da ein 8.1-System drauf ist. Oder ein 8.0.1. Ja, und dann hat Google gerade eben angekündigt, jetzt kommt bald 9.0. Wie schaffe ich es denn, mitzubekommen, erstens, was da drauf sein sollte und zweitens, wie stelle ich fest, dass das Ding auch upgradefähig ist, also dass ich für eine Weile sicher sein kann, dass ich ein Telefon in der Hand habe, das auch wirklich mit dem aktuellsten Betriebssystem läuft?
Wenn ich ganz sicher sein will, dann müsste ich mir das Pixel oder Pixel 2 kaufen von Google. Da ist garantiert, dass ich immer ganz vorne dabei bin, wie zum Beispiel jetzt mit dem gerade vorgestellten Version 9 namens Pi. Die kriege ich jetzt sofort aufs Pixel installiert. Bei Android One bin ich auch relativ vorne bei, das heißt bei allen Nokia-Geräten zum Beispiel. Und in der Regel bin ich bei den Oberklassengeräten der Hersteller, der Bekannten auch immer vorne dabei. Nicht ganz vorne. Es dauert dann so 2-3 Monate und dann habe ich auch das aktuelle. Der Sprung von 8 auf 9, der ist schon größer, aber der Sprung von 8.0.1 auf 8.1 und so weiter, da geht es eigentlich in der Regel um die Sicherheit, dass man, wenn man nicht sofort dabei ist beim Update, vielleicht Bedenken haben müsste, dass da irgendeine Lücke ist, die noch nicht geschlossen ist.
Und was heißt mit Lücke, dass es angegriffen werden kann oder die neue Version kommt dann, weil die Hersteller merken, da ist was und dann...
Naja, es ist wie bei Apple auch. Es gibt halt immer wieder, oder bei den PC-Betriebssystemen auch, es gibt halt immer wieder ein Update, um Lücken zu schließen, die vielleicht gar nicht entdeckt worden sind. Und theoretisch besteht die Gefahr zwischen erkannter Lücke und dem Update, dass da irgendjemand halt mit viel, viel Aufwand theoretisch irgendwas machen könnte.
Kann man eine Jahreszahl da dran kleben, wie lange man mit so einem Handy im Zweifel auf der sicheren Seite ist? Also ich hatte auch mal ein Android-Handy, so ist es nicht. Ich bin auch kein Apple-Fanboy oder irgendwie sowas, sondern man probiert ja schon mal alles Mögliche aus. Aber ich kann mich erinnern, dass bei dem Gerät, das ich mir damals gekauft hatte, es war nicht das allerneueste, also eher schon so deinen Rat befolgen, ein Jahr warten, so nach gefühlt 2-3 Jahren war Feierabend mit Updates. Ist das so eine Zeitspanne, auf die man sich einstellen muss?
Also würde ich jetzt auch sagen, ich habe überraschenderweise gestern noch mal gelesen, dass bei Android One wirklich der Satz steht, sei denn, ich habe mich verlesen, dass es für 2 Jahre garantiert ist. Mhm. Von mir nicht. Ob es dann weitergeht oder nicht, das wird man dann sehen. Aber es ist, sagen wir mal, es gibt irgendwann Geräte, das liest man dann auch immer wieder in den Foren, die quasi dann beim neuesten Update hinten runterfallen.
Ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Ja. Du hast natürlich komplett recht. Also es ist garantiert für mindestens 2 Jahre, also für 2 Jahre.
Ja. Garantiert. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass dann die Android One drauf haben, sagen, stopp. Mhm. Jetzt ist es so, die Tendenz, sein Handy zu wechseln, ist ja bei vielen mittlerweile jedes Jahr und bei noch mehr alle 2 Jahre. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist mir egal, wenn ich ein Handy kaufe für 1.000 Euro, will ich das 5 Jahre nutzen. Klar, aber wenn jemand, sagen wir mal, alle 2 Jahre durchwechselt, dann ist er eigentlich,
das ist auch egal,
beim Oberklassgerät eigentlich immer up to date. Man muss auch den Herstellern, glaube ich, zugutehalten, dass sie natürlich ein modifiziertes Android haben, sogenannte Launcher drauf, so eine Oberfläche, und die muss natürlich erst angepasst werden. Ich denke, dass dadurch auch diese leichte Verzögerung kommt. Aber ich habe gerade gelesen, dass zum Beispiel das Sony Xperia XZ2 schon im Herbst auf 9 abgedatet werden kann. Das ist schon relativ flott. Also wir haben jetzt August.
Ein modifiziertes Android heißt nur, dass ich das auch nochmal einmal verstehe. Jeder Hersteller kann also dieses, es ist ja als Open Source Plattform angeboten von Google, dieses Betriebssystem nehmen und modifiziert das, dass er das ein bisschen auf seine Bedürfnisse zuschneidet in einem gewissen Rahmen und dann eben so auf seine Handys packt.
Man hat optische Änderungen und man hat inhaltliche. Samsung hat seine eigenen Apps drauf, wie zum Beispiel Kalender oder E-Mail, Huawei auch. Dann sieht es ein bisschen anders auch aus und Huawei hat noch in den Sicherheitseinstellungen noch, ist da noch ein bisschen komplexer. Da kann man sehr fein justieren, welche App was darf, und das sind so die Unterschiede. Und man spricht halt bei dem unmodifizierten vom nackten Android, dem dann letztlich übersetzt wird dann Android One, oder das Android, was ich drauf habe, wenn ich das Pixel von Google selbst mir gekauft habe und das installiere.
Und wenn wir jetzt mal gucken, was da zum Beispiel sich von einer Version auf die nächste ändert, dann verspricht Google Android ja mit der neuesten Version Pi eine ganze Menge mehr. Das ist sozusagen, es ist kein Sicherheitsupdate, sondern es ist was ganz, kannst du darüber mal kurz erzählen, was da dann alles drauf sein soll, was es bisher nicht gibt?
Na, die größte Änderung, die so kommuniziert wird von Google, ist, dass sie jetzt mit künstlicher Intelligenz arbeiten, mit Deep Learning zum Beispiel lernt das Gerät dann mit Android 9, welche Apps am meisten eingesetzt werden, und passt so ein bisschen den Akku an. Angeblich könnte der dann bis 30% länger halten. Okay. Das ist eine Änderung.
Das wäre ja was, oder? Schon mal 30%?
Ja. Das wäre sehr, sehr viel. Das wäre ein Durchbruch. Also bei denen heißt das Deep Learning, um euer Nutzerverhalten zu verstehen und die Batterieleistung für die Apps und Dienste zu priorisieren, die euch am wichtigsten sind. Na denn, geduzt wird man da auch.
Die zweite Geschichte.
Oder meinst du, weil sie You schreiben?
Nee, es ist ja auf Deutsch übersetzt.
Die zweite Geschichte ist neben KIs, ich lese jetzt mal einfach vor, wie es Google das nennt, Digital Wellbeing. Da geht es um diese Geschichte, die auch Apple eingeführt hat, dass die Hersteller ganz große Sorge davor haben, dass man zu oft sein Handy benutzt und wollen dem Nutzer selbst Verfahren an die Hand geben, mit denen man den Nutzen ein bisschen reduzieren kann. Und auch da gibt es eben so jetzt wie bei iOS dann die Möglichkeit zu sehen, wie lange man welche App nutzt und einzustellen, dass man eine App nur 2 Stunden am Tag nutzt, und wenn das dann vorbei ist, dann kommt eine Warnung, und wenn man dann ganz strikt das einstellt, dann darf man die App an dem Tag nicht mehr nutzen. Ich persönlich halte das für
Quatsch.
Es ist eine schöne Werbung, aber wenn ein Smartphone-Hersteller, egal ob es Apple ist, Google und so weiter, damit wirbt, mit der Sorge dafür, dass das Smartphone uns zu sehr beschäftigt, dann müssten die Autohersteller irgendwann auch anfangen und sagen, wir gucken, dass er nicht mehr so viel Auto fährt. Also irgendwie müsste das der Nutzer selbst hinkriegen.
Also hier steht das, aber wenn Sie dann zum Beispiel ich will jetzt nicht deren Position einnehmen, aber wenn sie zum Beispiel, um in dem Bild zu bleiben, die Autohersteller sagen, hier unangeschnallt mit 180 auf der Autobahn müsst ihr nicht jetzt 24 Stunden am Tag fahren, dann ist das ja was, das schließt ja die Leute nicht vom Auto aus. Und wenn ein Handyhersteller sagt, hier...
Ja, unangeschnallt fahren ist ja auch...
wirklich nicht zu empfehlen. Ja, auch wenn die Warnsignale aufhören, sollte man so langsam...
Ich hab's mir gerade kurz, bevor wir gesprochen haben, überlegt, was würde ich jetzt da einstellen bei Instagram zum Beispiel? Das nutze ich schon gern. Würde ich mich da jetzt selbst limitieren wollen?
Also das App-Symbol wird dann ausgegraut. Und ich denke aber auch, es ist eher eine Spielerei. Wenn du jetzt schon an Autohersteller erinnerst, ich habe so dunkel im Kopf, dass zum Beispiel bei Ford kann man Schlüssel so programmieren, dass wenn der Nachwuchs anfängt mit dem Auto zu fahren, dass man dann sagt, okay, aber bei 150 oder so ist Schluss.
Okay.
Das könnte ja eine Beschränkung sein, die man für sinnvoll erachtet. Ja. Oder auch nicht. Aber letztlich also ist es dann da auch, wie hier ja auch, die Entscheidung des Nutzers, ob er das jetzt, ob er beim Fall von Ford den Schlüssel so programmiert oder hier das dann benutzt. Und am Ende läuft es dann wahrscheinlich in beiden Fällen doch eher auf einen Marketing-Gag raus.
Genau. Und ich glaube, wo es auch Studien gibt und wo es berechtigt ist, dass man Sorge hat bei den Jugendlichen, dass die zu oft das Smartphone benutzen. Das wird auch mal in ein paar Jahren ein Problem bei mir zu Hause sein, mit meinem Sohn. Moment noch nicht. Und ich glaube, da müsste man schon irgendwie was tun. Aber gerade ein Jugendlicher, der 15, 16 ist, der wird halt nicht einstellen, Instagram nur eine Stunde am Tag. Insofern ist das vielleicht irgendwie am falschen Ende angefangen. Und vielleicht sollten sie da mehr machen. Wobei ich auch noch, ich habe keine Idee, wie das gehen soll. So ein Jugendmodus oder Kindermodus bringt, glaube ich, uns auch nicht weiter.
Marco, darf ich noch mal zu einer anderen Funktion kommen, über die ich hier lese, die vielleicht ja im Alltag sinnvoller ist. Ich lese das mal vor aus dem Original Google-Sprech sozusagen. Die Funktion App-Aktionen sagt voraus, was ihr gerade vorhabt, sodass ihr schneller zu eurer nächsten Aktion gelangt. Wenn ihr beispielsweise den Kopfhörer anschließt, erscheint direkt die Playlist, die ihr zuletzt gehört habt. Und dann noch eine zweite Funktion, das steht damit im Zusammenhang. Slices ruft Teile der Benutzeroberfläche eurer Lieblings-Apps genau dann auf, wenn ihr sie braucht, zum Beispiel die Google-Suche. Sind das zwei Sachen, die mir den Alltag wirklich erleichtern könnten?
Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Slices scheint mir die sinnvollere oder die, sagen wir mal, die alltäglichere Anwendung zu sein. Es gibt ja auch, man kann ja auch sozusagen so eine Art Shortcut sich anlegen, oder es gibt ja auch diese zweite Ebene, die man von Apple kennt, wenn man so länger auf die App hält, dass man dann direkt eine Nachricht schreiben kann. Das gibt's auch bei Google, aber ich habe das zum Beispiel nie genutzt. Das ist ja auch sowas, dass man direkt einen Schritt übergeht und dann eine Nachricht schickt oder eine Mail schreibt. Ich weiß es nicht, wenn es funktioniert, ich lege mir immer die App so auf den Bildschirm, dass ich so letztlich nach und da durchgehe, wenn ich jetzt gerade Zeit habe, und dann mein Instagram, mein Facebook und so weiter. Es gibt ja auch schon sowas mit dem bei Apple, dass die Boarding Card automatisch aufgeht, wenn ich am Flughafen bin. Es gibt ja schon solche Geschichten. Ich finde die enorm praktisch, aber ich glaube, dass der Nutzen begrenzt ist, weil das Verhalten vielleicht doch zu individuell ist. Ich persönlich muss auch sagen, ich glaube, dass ich relativ schnell auch mit dem Gerät umgehen kann, ohne diese Funktion.
Also mein Gefühl ist immer, dass das mich ein bisschen zu sehr bevormundet. Also im Zweifel habe ich gerade mit dem Handy was anderes vor, wenn die Bordkarte aufploppt. Und dann nervt es eher, als dass es mir in dem Moment was nützt, wenn ich noch eine E-Mail an einen Herausgeber zu schreiben habe, zum Beispiel.
Genau. Ja. Ich teste gerade ein digitales Bratenthermometer mit Bluetooth-Funktion, das erste angeblich. Ich habe es gestern installiert, gehe aus dem Haus, will irgendwo hin und die App geht nicht weg. Da musste ich in die Systemeinstellungen die hart deaktivieren, stoppen. War auch so, ich dachte, ich brauche das jetzt nicht, geh weg. Und vielleicht war es gut gemeint vom Hersteller, aber ich sehe auch diese Bevormundung, oft kommt dann irgendwas und dann...
Es überlädt das eher. Nun unterhalten wir uns hier in einer echt spannenden Android-Woche. Ist natürlich auch kein Zufall. Also zum einen fällt in diese Woche die Ankündigung von Android 9 Pie mit diesen neuen Funktionen, über die wir sprachen.
Ich darf korrigieren, die Einführung. Die Ankündigung war ja schon bei der Google I.O.
Freischaltung. Dass die Hersteller jetzt anfangen können, das zu installieren, sagen wir es so. Ne? So stimmt's, oder? Genau.
Ja, und ich kann es schon auf Pixel installieren.
Ja.
Also das, es ist schon da.
Ja, so, also Google genau. hat es, aber bei Sony zum Beispiel hat es
die erwähnt, arbeiten
dauert jetzt, es genau, schon noch einen kleinen genau, oder, Moment.
Ja.
Genau, also Android 9 ist da. Tada! Ne? Und dann ist gerade eben sozusagen auch noch was anderes passiert, nämlich am oberen Ende der Price Range hat der Hersteller Samsung jetzt gerade noch auch noch ein sehr spannendes neues Gerät vorgestellt.
Samsung macht fährt weiterhin zweigleisig. Die haben ihre S-Reihe, die wird dann wahrscheinlich im Februar kommen, das S10 oder SX vielleicht.
Wie man das, kann man sich aussuchen, wie bei Apple, das wie man es
genau, ausspricht. Genau. Und jetzt kam dann die zweite Schiene, das ist diese Note-Reihe. Da kam jetzt gerade das Note 9 und die zeichnet natürlich aus, dass es einen Stift hat, mit dem man bedient. Es gibt eine große Fangemeinde. Es wird auch sehr oft verkauft, wenn es nicht gerade Probleme mit dem Akku gibt.
Ja, ja.
Und das ist so ein, ich glaube, es ist so, als man sollte es als Business-Smartphone verstehen. Ich mochte mal den Stift sehr. Mittlerweile nutze ich ihn nicht mehr so. Es ist schon, man sollte sich das auf jeden Fall, wenn man viel Geld ausgibt, auf jeden Fall auch mal angucken, weil es ein bisschen was anderes ist als bei den anderen, weil man eben diesen Stift hat. Und die hat jetzt auch noch mehr Funktionalitäten bekommen.
Steve Jobs hat ja immer gesagt, nobody needs this Teil.
Ja.
Ja, aber das beherzigt selbst.
Deswegen Apple. Hat ja Apple auch den Stift beim iPad Pro eingeführt.
Gelten, also selbst Jobs Weisheiten gelten nicht für die Ewigkeit.
Vielleicht nochmal sozusagen, ich schreibe das auch immer wieder, dass letztlich hier der Kunde der König ist. Wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sagen wir mal so ab 700, 800 Euro, macht man echt im Moment nichts falsch. Also ich habe kein Gerät gesehen, wo ich sagen würde, dass das hat irgendeine große Schwäche. Also selbst bei den Kameras, also jetzt habe ich gerade die Bestenliste da von DxO Mark. Da ist zum Beispiel das HTC U12 Plus auf Platz 2. Ja, das ist
HTC lange nicht gehört. Ne?
Genau, die sind aber auch noch im Geschäft, nicht von den Verkaufszahlen her, aber von den Handys. Also wie gesagt, das sind alles tolle Geräte. Sind Nuancen, gerade bei der Kamera. Bei der Kamera ist es mittlerweile so, dass es eine Geschmacksfrage ist, ob ich es etwas kühler will, wie bei Sony, oder ein bisschen knackiger oder ein bisschen. Also, die sind schon alle auf einem sehr hohen Niveau und natürlich auch Apple.
Ich habe noch eine Frage zum Hersteller Huawei, der, zumindest wenn ich es in der jüngeren Vergangenheit richtig verfolgt habe, offenbar momentan so die größten Wachstumsraten hat, der jetzt sogar, wie wir auch berichtet haben, Apple auf Platz 2 verdrängt hat. Der meistverkauften Smartphones, Marktführer ist weiterhin Samsung. Aber irgendwie für mich vom Gefühl ploppt der Name immer häufiger auf. Unser Korrespondent hat neulich ein Stück geschrieben, sogar der Apple-Schreck über den Huawei-Vorstandsvorsitzenden. Sind denn die Handys technisch so überzeugend oder sind die viel günstiger oder warum wachsen die eigentlich gerade so schnell?
Also der große Sprung war, glaube ich, jetzt bei dem P20 Pro mit der Kamera. Die haben arbeiten mit drei Linsen, eine Schwarz-Weiß-Linse, die gibt es schon länger, und mit einer doppelten, und eine davon kann 40 Megapixel aufnehmen und die andere hat einen Dreifach-Zoom und. Das wird dann aber irgendwie noch arbeiten alle zusammen. Die Software höchst kompliziert. Fakt ist, wenn man mit diesem Gerät Fotos macht, gerade nachts, ich habe jetzt diesen Blood Moon, den wir letzte Woche hatten, aufgenommen. Es ist schon sehr faszinierend, die Kamera. Okay. Und ich persönlich bin der Meinung, dass Apple muss da ein bisschen aufpassen. Wir müssen jetzt im September nachlegen, weil gerade in den besten Listen sind es nicht mehr ganz oben dabei. Und auch die Galaxy-Geräte von Samsung sind super. Die machen alle Top-Fotos. Und Huawei hat, glaube ich, aber mit dem P20 Pro mit der Kamera nochmal so, also das war nochmal so ein Sprung. Und ansonsten, klar, also schönes Betriebssystem. Also die Oberfläche, die spezielle, ja. Ausgestattet mit, glaube ich, 6 Gigabyte Arbeitsspeicher, also schön üppig, sehen ganz schick aus, haben auch sehr innovative Rücken, also mit so einem Farbverlauf. Mit der Leica-Kamera wird man natürlich...
Das wollte ich schon die ganze Zeit... Ich weiß, Alex hat noch eine Anschlussfrage, aber das Thema Leica solltest du beim Thema Kamera nicht ganz ausblenden. Marco, diese Partnerschaft, bringt das was oder ist es Marketing?
Also man spricht ja nach den Events auch mit den Leuten von Huawei und wiederum mit denen über Leica. Natürlich kann Leica selbst nicht zig Millionen Optiken produzieren, aber die sind wohl stark involviert in die Gestaltung. Also letztlich ist es ja die Software, die die Bilder macht. Und wenn jetzt Huawei was machen würde, was Leica nicht gefällt, würden die sagen, stopp, okay, nicht mit unserem Namen.
Also es bringt schon ein bisschen was.
Naja, die Kamera ist top. Mm. Ob das jetzt Leica war oder nicht, vielleicht. Aber da so gut geworden ist, würde ich auch anstelle von Leica weiterhin Werbepartner bleiben.
Okay. Und Huawei kostet auch nicht das Top-Gerät nicht mehr als die anderen Top-Geräte, oder ist das?
Kostet nicht mehr. Es gibt auch das P20, das ist ein bisschen kleiner. Es gibt auch diese Lite-Version von Huawei. Also die sind, die bewegen sich eigentlich alle in der gleichen Range. Das P20 ist sogar in Anführungszeichen relativ günstig. Ich glaube, das liegt bei
500.
Ja, das ist 500, mittlerweile. Okay. 500. Also das ist schon für das Handy ist das schon ein sehr ordentlicher Preis.
Ja. Wer jetzt keine bessere Idee hat vom Markt für sein nächstes Android-Telefon, der liest am besten immer dienstags bei uns Technik und Motor. Und erfährt dann da noch ein bisschen mehr. Oder er findet die entsprechenden Berichte in unserer Digitech-App, die ja ohnehin mit diesem Podcast fest integriert ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Marco, für deinen Besuch bei uns im Studio. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich doch einfach bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.